Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Was ist Urban Health? Hier besprechen wir gemeinsam mit Expertinnen aus Praxis und Wissenschaft Themen rund um Urban Health bzw. Stadtgesundheit. In jeder Folge bringen wir diese beiden Perspektiven zusammen, freuen uns auf anregende Diskussionen und Gespräche. Mein Name ist Aline Krummrein. Heute wollen wir uns mit dem Thema Stadtgesundheit und Chancengerechtigkeit auseinandersetzen, denn das Thema ist von hoher Bedeutung. Studien belegen einen Einfluss des sozialen Status auf unsere Gesundheit. Je niedriger dieser ist, desto höher ist das Risiko für eine Beeinträchtigung der Gesundheit. Die soziale Lage hat also einen starken Einfluss auf unsere Gesundheit und resultiert in ungleich verteilten Gesundheitschancen. Das können größere Gesundheitsbelastungen sein, wie schlechtere Lebensbedingungen, aber auch Unterschiede in der gesundheitlichen Versorgung. Und daher ist vor allen Dingen auch die Chancengerechtigkeit hervorzuheben. Und das will ich heute mit meinen beiden Gästen besprechen. Die Gäste sind heute Brigitte Bormann vom Landeszentrum für Gesundheit und Berit Schoppen von Medicon Ruhr. Und vielleicht können Sie sich einfach vorher kurz selbst vorstellen, sich und Ihre Funktion, ganz kurz in drei Sätzen und auch, was Sie mit Stadtgesundheit zu tun haben. Vielleicht, Frau Bormann, möchten Sie beginnen?
Brigitte Bormann, ich leite am Landeszentrum Gesundheit NRW die Fachgruppe Gesundheitsberichterstattung. Meine Kolleginnen und Kollegen und ich kümmern uns eben um verschiedene Indikatoren, die die Gesundheit der Bevölkerung beschreiben, aber auch Indikatoren zu Determinanten der Gesundheit. Dazu gehören eben soziale Faktoren. Und wir informieren die interessierte Öffentlichkeit, das Ministerium für Gesundheit, die Gesundheitsämter, die Presse und alle anderen Interessenten über alle möglichen Themen rund um die Bevölkerungsgesundheit in Nordrhein-Westfalen.
Ja, danke schön.
Ja, Berit Schoppen, Medicon Ruhr, das ist ein Netzwerk der Gesundheitswirtschaft fürs Ruhrgebiet und wir bringen verschiedene Institutionen, die sich mit Gesundheitswirtschaft befassen, zusammen, gucken, wo die gemeinsam Innovationen auf den Weg bringen können. Und ich selber bin da zuständig in dem Bereich Managed Care, der sich ganz gezielt auch seit 3 Jahren auch mit dem Thema Gesundheit in bestimmten Sozialräumen befasst und damit eben auch sehr nah an dem Thema Stadtgesundheit ist. Und da wirklich gezielt auch mit dem Fokus darauf, wie kann eigentlich ein gerechter, gleichmäßig hoher Zugang und Verbleib in der Gesundheitsversorgung gestaltet werden und befördert werden. Das sind die Themen, mit denen wir so behaftet sind. Wo wir eben zurückgreifen eben auf Informationen, auf Erkenntnisse, die aus der Berichterstattung halt eben auch hervorgehen.
Ja, dann haben wir jetzt auch gerade Ihre Funktion haben schon auch ganz stark gezeigt, welche Verbindung Sie zur Stadtgesundheit haben. Was würden Sie denn mit dem Thema Stadtgesundheit und Chancengerechtigkeit verbinden? Wie würden Sie es beschreiben?
Also die erste Assoziation, die ich hatte, war das Thema Klimawandel und Gesundheit, weil das jetzt auch gerade brisant geworden ist. Ich meine, wir wissen alle, dass es schon seit 50 Jahren ein wichtiges Thema auch der Stadtgesundheit sein sollte. Aber jetzt ist es eben in den letzten Jahren nochmal so richtig hochgekocht. Und da ist es einfach so, dass wir ja wissen, dass die drastische Erderwärmung die Stadtbevölkerung viel härter treffen wird. Auch wenn wir zum Beispiel im letzten Jahr viele Opfer durch die Flutkatastrophe hatten. Das war ja eher ländliche Bevölkerung. Aber wir müssen schon damit rechnen, dass gerade das Ruhrgebiet in den nächsten Jahren viele Hitzetote erleben wird. Also das Robert-Koch-Institut hat jetzt vor kurzem wieder eine Publikation dazu auch veröffentlicht. Und die sind für diesen Sommer schon auf 4.500 Hitzetote für ganz Deutschland gekommen. Davon so 2.000, 2.500 ungefähr im Westen der Republik. Und das ist ja hauptsächlich Nordrhein-Westfalen. Das ist schon eine immense Anzahl und das, ja, das ist so die erste Assoziation.
Ja. Was war Ihre erste Assoziation?
Also tatsächlich muss ich sagen, das passt ganz gut tatsächlich zusammen, weil ich denke auch, das ist ein Aspekt, der uns nicht in Zukunft, sondern jetzt schon sehr, sehr stark beschäftigen muss und wird. Also bei Stadtgesundheit assoziiere ich im Prinzip 2 Aspekte, die sich aber bei dem Klimathema, das Sie gerade genannt haben, vielleicht auch vereinen. Also zunächst fragt man sich, wie können eigentlich Räume in der Stadt gesundheitsfördernd gestaltet werden. Ne? Also manche Wohnumgebungen und Lebensumgebungen machen krank, andere weniger. Das ist im Ruhrgebiet sehr stark ausgeprägt, mit Nord-Süd-Gefällen teilweise in Städten, ne, die sich dann ballen mit unterschiedlichen behafteten Stadtteilen. Und dann in zweiter Frage, das eben, was Sie auch gerade gesagt haben, mit der Chancengerechtigkeit, der Zugang zu Gesundheitsleistungen ist entsprechend ungleich ausgestaltet. Und das passt dann spätestens wieder zusammen, wie Sie es gerade gesagt haben, wenn die Lebensbedingungen im Prinzip auch noch weiter die Gesundheit beeinträchtigen und man sich da auch nochmal explizit darauf einstellen muss. Und beim Klimawandel ist ja die Frage, wie kann man im Prinzip in der Ausgestaltung von Städten, von urbanen Lebensräumen klimaförderlich sein? Wie kann man Zonen schaffen, die eben weniger hitzefördernd sind und so weiter? Wie kann man aber auch das Gesundheitsversorgungssystem ausgestalten, damit es darauf vorbereitet ist? Weil alles werden wir sicherlich nicht abwenden können, das wenigste wahrscheinlich erstmal in nächster Zeit. Und das ist das Thema, das uns dann umtreibt. Da wird aber zusammen sicherlich ein Schuh draus.
Ja, letztendlich muss es um Klimaschutz gehen, also darum, die Städte eben auch klimaresilient zu gestalten, also Klimaanpassung. Darum kümmert sich die Landesregierung ja auch. Das ist ja Thema der Landesgesundheitskonferenz auch in diesem Jahr, also in der Entschließung enthalten. Man muss aber auch daran denken, das hatten Sie ja auch gerade angesprochen, dass zum Beispiel die Wohnbedingungen eine große Rolle spielen. Und da haben wir wieder die Verbindung zur Chancengerechtigkeit. Wenn man nicht so viel Geld hat und in einer ungedämmten Dachwohnung wohnt, hat man natürlich ein viel höheres Risiko, als wenn man in Essen im Süden schön im Grünen wohnen kann. Und da für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen, das ist ein Riesenthema, was die Stadtentwicklung betrifft.
Das lässt sich auch auf andere Themenstellungen übertragen. Also das haben wir bei Corona ja gesehen, ne? Also da, wo Menschen dichter zusammenleben, sind Infektionsraten höher, ne? Ist epidemiologischen Problemen zum Teil. Ja. Das lässt sich sicherlich auf solche und auch noch andere Fragestellungen übertragen. Und wenn dann genau dort das Versorgungsangebot geringer ist, dann wird es natürlich umso schwieriger für Menschen, die sowieso Barrieren im Zugang zur Versorgung haben, die auch in Anspruch zu nehmen, weil wir eine relativ stark geprägte Kommstruktur haben.
Ja, ist das eigentlich auch ein Thema für MedEcon, zum Beispiel die Versorgung anzupassen? Also wir machen jetzt gerade dieses Jahr ein Survey, wir machen ja jedes Jahr eine Bevölkerungsbefragung zu Gesundheitsthemen. Und dieses Jahr, der läuft gerade aktuell auch noch, haben wir das Thema Klima und Gesundheit und Fragen auch, haben auch Fragen da drin zu klimabezogener Gesundheitskompetenz und unter anderem zur Medikamenteneinnahme. Und wir fragen danach, ob eine ärztliche Beratung zur Anpassung der Medikation stattgefunden hat. Ist das auch so ein Thema für MedEcon? Also wie stellt sich die Ärzteschaft darauf ein? Werden die Patientinnen und Patienten dazu beraten, auf Flüssigkeitszufuhr zu achten, die Medikamente eventuell anzupassen?
Also ganz grundsätzlich ist das Thema, wir haben es jetzt Green Health genannt, ne, verbirgt sich ja noch viel mehr drunter, ist eins, dass wir jetzt ab jetzt sozusagen stärker angehen werden. Die Frage, die Sie jetzt gestellt haben, ne, mit welche Unterstützung können im Prinzip auch Gesundheitsberufe, medizinische Berufe leisten, um vielleicht auch durch die Hintertür, ne, Thema Klimasprechstunde oder ähnliches durch die Hintertür vielleicht auch umweltbewusstere Aktivitäten und Handlungen hervorzurufen. Das ist tatsächlich auch ein Thema, noch nicht aktiv. Das kommt ja sehr stark aus dem Klug-Kontext, ne? Klima- und Gesundheit-Kontext, ja. Der Klug-Allianz. Doch das wird sicherlich eins sein, mit dem wir uns auch beschäftigen werden. Insofern ist das total spannend, dass Sie dann ein Survey zu machen.
Die Ergebnisse kommen dann irgendwann nächstes Jahr raus. Kann man auf der LZG-Homepage dann finden.
Machen Sie das hier NRW-weit oder hier im Ruhrgebiet vor allem?
Nee, wir machen das immer NRW-weit. Mhm. Also es werden 2000 Bürgerinnen und Bürger, die erwachsen sind und in Privathaushalten leben, telefonisch befragt. Mhm. Das geben wir immer in Auftrag. Und haben dann auch noch unsere Standardfragen mit drin zur subjektiven Gesundheit und zu bestimmten Erkrankungen. Das fragen wir dann ab. Und dann werten wir das aus und stellen das auch auf Tagungen vor und stellen die Ergebnisse bei uns ins Internet. Ich kann Ihnen auch Bescheid sagen.
Oh, ja. Wenn Sie möchten. Auf jeden Fall, bitte.
Ja. Ja, wir hören jetzt gerade ganz schon von, auch schon von Projekten, die gerade bestehen und so, aber wir würden, oder auch, ne, das ist ja eher ein wissenschaftliches Projekt, wissenschaftlich angesetzt, aber wie würden Sie denn so ein bisschen auch das Zusammenspiel von Wissenschaft, Praxis und auch Gesellschaft in dem Themengebiet von Stadtgesundheit und Chancengerechtigkeit sehen?
Ich würde, glaube ich, spontan sagen, da ist eine Menge ungenutztes Potenzial. Es gibt, glaube ich, schon relativ viel Wissen auch in der Wissenschaft. Ich glaube, teilweise ist es ein bisschen die Schwierigkeit vom Transfer in die Praxis. Ich glaube, der Transfer in die Gesellschaft ist nochmal viel schwieriger. Also, wir haben ja gerade das angesprochen am Umweltbewusstsein im Prinzip, dass man durch die Hintertür geht. Ich glaube, das ist relativ schwer. Und ich glaube, ungenutztes Potenzial ist auch da, wenn man im Prinzip Interventionen macht, um gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen zu schaffen oder Maßnahmen zur Unterstützung in Menschen in die Versorgung zu bringen, dann haben wir mal ein bisschen Schwierigkeit mit der Passgenauigkeit. Also sind die Maßnahmen und Interventionen, die vielleicht eine Kommune entwickelt, passen die auch auf diese Gruppen, auf die Bedarfe der Gruppen, die man sich vorstellt? Ich glaube, da gibt es zu wenig Evidenz. Daten sind da, aber die sind zu schwierig zusammenzuführen. Da werden Sie vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können, ne? Weil im Prinzip geht es immer nur in eine gewisse Tiefe. Und erfasst man damit tatsächlich auch die Bedarfe der Zielgruppen?
Ja, also ich würde da immer von erstmal grundlegenden Bedarfen ausgehen, die alle haben. Also alle Menschen, die in der Stadt wohnen, sollten unter artgerechten Lebensbedingungen dort leben können. Einmal was die ganz grundlegenden existenziellen Bedarfe angeht, aber auch die psychosozialen Bedarfe. Also die Bedarfe sind, glaube ich, gar nicht so unterschiedlich, sondern was dann die verschiedenen Gruppen voneinander unterscheidet, ist die Erfüllung dieser Bedarfe. Wir brauchen alle mehr Grün um uns herum, saubere Luft. Wir brauchen auch das Gefühl von Zugehörigkeit, das Gefühl von Autonomie, also entscheiden zu können, wo wir wohnen, wie wir leben, wie wir arbeiten. Und wir brauchen auch Kompetenz erleben. Also wir brauchen sinnstiftende Aufgaben. Und das ist eben ungleich verteilt. Und ich glaube, die Aufgabe ist dann eher zu gucken, wie kann man Gruppen, die unterversorgt sind oder soziale Milieus oder Sozialräume so ausstatten, dass die zumindest auf so ein grundlegendes Level kommen, dass grundlegende Bedürfnisse erfüllt werden können. Und da ist das Thema Partizipation natürlich auch wichtig. Und die Wissenschaft hat da, glaube ich, das Manko, zu schlecht zu erklären. Also, wie funktioniert das eigentlich mit der Gesundheit? Na, da gibt's, oder auch mit Lebensqualität in der Stadt. Wir haben da alle unsere Vorstellungen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und das ist super, super abstrakt, auch wie diese Zusammenhänge sind zwischen Gesundheit, Lebensqualität und den ganzen Rahmenbedingungen, die wir haben. Und das aber dann zu vermitteln und so zu vermitteln, dass die Gesellschaft auch als Ganzes Lust hat, das mitzugestalten. Da sehe ich ein großes Manko und auch das, was Sie gesagt haben, die Verbreitung. Also es gibt Projekte, es gibt tolle Forschung, auch hier an der HSG ja zum Beispiel, aber es gibt ja auch das Institut für Public Health an der Uni in Essen und es gibt das Wuppertal-Institut und so weiter. Also hier in der Nähe ist ja schon viel und es gibt tolle Projekte, aber die werden nicht in die Breite gebracht. Also zum Teil auch, weil dann die Ressourcen dafür fehlen. Man weiß, wie das alles aussehen müsste. Gute, gesunde Kitas, gute, gesunde Schulen, gesundheitsfördernde Krankenhäuser. Dafür gibt's super Modelle. Und ich frage mich immer, warum wird das nicht in die Fläche gebracht? Man weiß auch, wie gesunde Städte funktionieren können. Also wir haben ja alle so das Beispiel von Kopenhagen und andere so Vorreiterstädte. Man weiß, wie es geht. Und die Zeit drängt, gerade wegen des Klimawandels, aber es passiert viel zu wenig. Das ist für mich das größte Problem. Viel, viel zu wenig, viel zu langsam.
Das beantwortet ja durchaus wahrscheinlich auch ein bisschen die Frage, so wie Sie das jetzt dargestellt haben, ne? Bei dem von Wissenschaft in Praxis in Gesellschaft bedeutet am Ende auch in Politik.
Mhm.
Ne?
Ja, auf jeden Fall. Das sind auch wichtige Punkte und vor allen Dingen vielleicht auch so ein bisschen die Sprache, ne? Dass man eine gemeinsame Sprache irgendwo findet. Und wo liegen denn vielleicht auch die besonderen Herausforderungen, gerade wenn wir sind ja hier im Ruhrgebiet, gerade wenn man auch ins Ruhrgebiet schaut, bei den ganzen Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, die ja durchaus sehr, sehr wichtig sind. Und wo würden Sie denn da die besonderen Herausforderungen mit Blick aufs Ruhrgebiet sehen?
Tja, also so ein bisschen das, was wir gerade anskizziert haben, ne? Also wir haben ja gerade anskizziert, dass bei uns die Stadtteile unterschiedlich ausgestattet sind, ne? Dass auch die Menschen, die in den Stadtteilen wohnen, nicht im Einzelnen, aber im Durchschnitt auch mit unterschiedlichen Ressourcen, mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen ausgestattet sind. Das hat nicht nur mit den Lebensräumen zu tun, wo geht die Autobahn durch, das hat auch was mit sozioökonomischen Rahmenfaktoren zu tun. Und da ist es halt eben so, dass dann, wenn da noch erschwerend hinzukommt, dass zum Beispiel das Angebot auf Versorgungsseite schlechter ist, also geringer ist, de facto geringer ist, muss man tatsächlich auch sagen, dann werden Barrieren aufgebaut, das meinte ich mit den Bedarfen vielleicht auch, ne? Dann werden Barrieren aufgebaut, auch wenn alle Menschen den gleichen Grundbedarf haben sozusagen, dann würde ich es anders formulieren, dann gibt es so Hemmschwellen, die vielleicht für andere Menschen nicht da sind, die
definitiv
vielleicht in anderen Stadtteilen nicht in gleichermaßen da sind. Ganz platt gesagt, wenn ich keinen Kinderarzt finde im Essener Norden, dann hilft es mir vielleicht nicht, dass in Werden noch einer sitzt, wenn ich 4 Kinder habe und dann mit der Bahn hinfahren muss. Mal abgesehen davon, dass nicht sicher ist, dass der mich annimmt. Ne? Also solche platten Beispiele erklären, glaube ich schon, dass es da halt ganz, ganz große Schwierigkeiten gibt. Und die werden im Ruhrgebiet deswegen verstärkt. Das ist sicherlich in anderen ganz großen Ballungsregionen auch so. Aber im Ruhrgebiet werden die deswegen verstärkt, weil wir gucken auf eine Stadt, auf eine Kommune. Wir gucken auf die Stadt Essen und gucken uns an, ja, ist ja im Lot ungefähr, ne? Wir übersehen aber, dass eine Großstadt hier an die nächste grenzt und da ist es genau andersrum gelagert. Und dann hat man, wenn man tatsächlich in die Mitte vom Ruhrgebiet guckt, vielleicht eine Region von 400.000 Einwohnern, die aneinander liegt, wie eine eigene Großstadt, mit Stadtgrenzenübergängen, mit KV-Übergängen teilweise, die eigentlich unterversorgt sind, wenn man sie alleine in den Blick nehmen würde. Und das ist was das Ruhrgebiet prägt.
Also die Unterversorgung spielt sicherlich da eine Rolle. Da gibt's ja auch inzwischen Programme, um dagegen anzugehen, also auch von KV und auch vom Land. Das ist das eine. Und das andere ist einfach die soziale Schere, die weiter auseinandergeht. Ja. Und das sehen wir an unseren Gesundheitsindikatoren. Also die 5 Städte mit der geringsten Lebenserwartung in Nordrhein-Westfalen, die liegen alle im Ruhrgebiet. Mhm. Das sind Gelsenkirchen, Herne, Hagen, Duisburg und Oberhausen. Mhm. Und die Städte mit der höchsten Lebenserwartung oder die Verwaltungsbezirke, muss man sagen, das sind auch Städte, das sind nicht ländliche Regionen, sondern das sind Münster und Bonn, ja. Woran man erkennen kann, dass auch in einer Stadt vergleichsweise gesundes Leben möglich ist, weil die Unterschiede sind groß. Es sind 4 Jahre ungefähr. Das ist eine Menge.
Ja.
Von der schlechtesten bis zur besten Stadt Münster ist das ja fast immer. Und es kommt hinzu, dass es unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, also Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, Inflation, Zukunftsängste, sehen, dass sie Schere weiter eben auseinanderklafft und auch die gesundheitliche Entwicklung weiter auseinanderklafft. Ja. Also die besseren Städte gewinnen noch zu an Lebenserwartung, während es sogar einen Rückgang teilweise gibt oder eine Stagnation in den Städten, denen es schlechter geht, wo die sozialen Verhältnisse einfach schlechter sind. Und das ist dramatisch.
Wenn Sie noch in den Blick nehmen, dass die Städte selber ja auch heterogen sind, dann ist das umso dramatischer, weil Sie ja die Stadt im Durchschnitt in den Blick nehmen, dann in dem Fall, ne?
Ja.
Ja, ich glaube auch, dass die Zahlen das auch für die nächsten Jahre durchaus nicht besser machen werden, sondern eher im Gegenteil.
Ja, wir stehen auf jeden Fall vor sehr, sehr großen Herausforderungen. Aber vielleicht abschließend, wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft werfen, vielleicht auch ein bisschen einen positiven Blick in die Zukunft. Wie wird denn abschließend quasi so ein bisschen die Frage, Ihre lebenswerte und gesunde Stadt der Zukunft aussehen, insbesondere in Bezug auf die Thematik der Chancengerechtigkeit?
Tag für Deutschland. Also ich komme von dem Thema tatsächlich Versorgungsstrukturen, hat man ja gemerkt. Und ich stelle mir das eigentlich vor, dass eine Stadt, eine Kommune, in der ich als Bürger lebe, eigentlich so aufgestellt ist, dass sie nicht allein auf diese Kommstrukturen setzt, sondern dass es ein System gibt, das vielleicht die Kommstrukturen nutzt, aber das so ein bisschen, hört sich fast so ein bisschen sozialistisch an, das sehr viel stärker auf das Subsidiaritätsprinzip setzt. Also dass das, was ich selber stemmen kann, dass ich das auch stemme, aber da, wo ich selber Zugangsbarrieren habe, dass ich auch abgeholt werde, dass ich auch nicht unbedingt selber mir das erkämpfen muss, mein Recht, von dem ich manchmal gar nicht weiß, dass ich es habe. Und das finde ich auch für die Gesundheitsversorgung besonders wichtig. Und das wäre so meine Vision für eine gesunde Stadt.
Da würde ich gerne anknüpfen. Das sehe ich auch genauso wie Sie, Frau Schoppen. Und ich würde sagen, unter begrenzten Ressourcen, die wir ja haben in den meisten Ruhrgebietsstädten, wäre es mir am wichtigsten, dass man Prioritäten setzt, und zwar insbesondere an die Gruppen denkt, die am ehesten durchs Raster fallen. Das sind zum Beispiel obdachlose und wohnungslose Menschen, Schutzsuchende, also geflüchtete Menschen, Menschen mit Behinderungen und eben auch von Armut betroffene Menschen, dass man sich um die erstmal zuallererst kümmert. Und wenn man da die größten Probleme einigermaßen in den Griff gekriegt hat, dann wäre noch mein Wunsch, diese ganzen Transformationsprozesse voranzutreiben. Und da ich von meiner Erstausbildung Ernährungswissenschaftlerin bin, möchte ich nochmal kurz diesen Schwenk machen, dass ich die Ernährungstransformation total wichtig finde, also hin zu einer klimafreundlichen, nachhaltigen, gesunden Ernährung. Und ich glaube, da bietet das Ruhrgebiet viele Chancen, weil das ist total innovationsfreudig, hat aber auch eine tolle Kultur, was zum Beispiel Schrebergärten angeht. Ja. Da könnte man noch viel rausholen. Und auch die Wochenmärkte, die es gibt, die sind zum Teil toll. Die könnte man noch mal ein bisschen moderner gestalten, mehr Abendmärkte und so weiter. Also viel neue Anbaumethoden, Urban Gardening und sowas. Das wäre so ein Traum.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist doch eigentlich ein ganz schöner Blick in die Zukunft. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und ja, liebe Hörerinnen, wie hat Ihnen denn diese Folge gefallen? Was waren für Sie die interessantesten Punkte? Beteiligen Sie sich gerne auf unserer Chat-Plattform an der weiteren Diskussion. Sie können gerne auch an die Expertinnen Fragen stellen und dort mitdiskutieren. Alle Infos finden Sie auch auf unserer Webseite urbanhealth-digispace.de. Und genau, in der nächsten Woche erwartet Sie wieder eine weitere spannende Folge zum Thema Stadtgesundheit, und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder zuhören.